Mittwoch, richtig, nicht Dienstag, ist in dieser Woche der Tag, an dem es bei Sportradio 360 um Handball geht. Hallo und willkommen bei Kreisab, Episode 18 steht auf dem Programm und wie immer mit dabei ist Christian Stein von Handball World. Hallo an dich, Christian.
Hallo Sascha.
Ja, und wir haben auch einen neuen Gast mal wieder in unserer Runde, nicht direkt aus Frankreich, aber einen Franzosen zugeschaltet, absoluter Experte, früher beim VfR Gummersbach, auch in der Bundesliga aktiv gewesen. Sosu Olé, hallo.
Hallo, hallo.
Ja, wir sind heute in einer netten Runde und es geht hauptsächlich um das Thema Champions League. Gestern fand ja die Auslosung für das Viertelfinale statt, aber wir wollen erstmal ein wenig schauen auf das, was in den Spielfeldern in Europa am Wochenende so passiert ist. Und wir legen los mit dem, wie ich finde, größten Schocker, nämlich dem HSV, der ist rausgeflogen gegen Vardar Skopje. Ja, Christian, was war denn da aus deiner Sicht die Hauptgründe, warum es dann da im Endeffekt nicht gereicht hat gegen Vardar?
Ja, also der HSV hatte scheinbar ja auch Probleme mit der Abwehr der Mazedonier. Dass Skopje eine sehr heimstarke Mannschaft ist, das wusste man. Aber das 28-28 im Hinspiel war eigentlich eine sehr, sehr gute Ausgangsposition. Und ja, es hat sich vielleicht wieder mal gezeigt, dass es nicht unbedingt von Vorteil ist, wenn man das Rückspiel und dann den Druck im eigenen Verein mit der Kulisse dann im Rückspiel zu Hause hat.
So, hast du das Spiel im Fernsehen verfolgt oder warst du eventuell sogar in der Halle oder aktiv am Mikrofon?
Das ist das einzige Spiel am Wochenende, das ich nicht gesehen habe. Sonst hätte ich entweder kommentiert oder gesehen. Aber habe ich mich gestern in Paris mit Contamae getroffen und ja, er meinte genau das. Also das ist erstmal, das ist die absolute Überraschung, dass das war da weitergeht und Hamburg schlägt. Contamae hat mir gesagt, die Abwehr stand nicht so gut. Sie haben ständig Probleme gehabt und auch Bitter und Kiveli haben nie so gut gehalten. Vardar ist eine gute Mannschaft, vor allem heim. Das ist schon eine Überraschung, dass sie in Hamburg gewinnen können. Und jetzt ist auch für Vardar alles möglich.
Ich hatte Christian schon gefragt, der das Spiel leider auch nicht komplett sehen konnte, was Alex Duschebajew angeht. Das ist ein sehr, sehr interessanter Spieler, sein Vater Talant. Der war ja zuletzt in den Medien sehr, sehr präsent. Wie stark schätzt du Alex Duschebajew ein? Ist das ein Spieler, der in den nächsten Jahren absoluter Weltklasse-Spieler werden kann auf halb rechts?
Ja, absolut. Das ist ein sehr gutes Spieler. Schon in der Jugendmannschaften hat er überragend gespielt, sich super präsentiert. Und ich glaube, das ist ein Spieler für die Zukunft. Ja, ja über Papa haben wir viel gesprochen. Es hat nicht gelungen in Mannheim. Aber gut, der Sohn hat sich aufmerksam gemacht und vor allem diesen letztes Tor für Vardar war unglaublich. Also nee, klar, das ist ein Spieler für die Zukunft.
Ja, genau, das war so ein Hüftwurf aus dem Handgelenk da oben unter die Latte
Genau.
genagelt. Also Wahnsinnstor ist das gewesen. Christian, wir wollen mal ein wenig dann auch schauen. Beim HSV sagen Sie jetzt direkt wieder, oh, jetzt haben wir auf einmal wieder weniger Geld, weil wir ja gar nicht mehr in der Champions League spielen. Hätte man aber auch vorwissen können, dass man dann kein Geld hat, wenn man in der Champions League ausscheidet.
Ja, es ist natürlich immer weise, Gelder erst zu verplanen, wenn man sie wirklich eingenommen hat. Von daher ist es natürlich die Frage, wie viel von den Geldern jetzt tatsächlich schon der HSV letztendlich verplant hat. Was man aber nicht vergessen darf, und das hat die IAS Marketing mir mal gesagt, dass praktisch vom letzten Titelgewinn ja nicht nur die garantierten Summen fließen, sondern die Vereine ja auch aus den Überschüssen nochmal zusätzliche Gelder bekommen. Das heißt, selbst wenn der HSV jetzt ausgeschieden ist, kann er immer noch ein paar Euro mehr bekommen als die, die jetzt irgendwie schon fix garantiert sind.
Gut, dann wollen wir mal für den HSV hoffen, dass es da trotzdem irgendwie reicht, mit den Geldern auch in der nächsten Saison eine relativ gute Mannschaft auf die Beine zu stellen. Sosu, du warst in Paris, hast du gesagt, hast gesehen PSG gegen Villeneuve. Ich habe so ein bisschen den Eindruck,
Ja.
dass trotz des klaren Sieges jetzt da, 34-25, PSG immer noch ein wenig braucht an Zeit, damit sie besser zusammenspielen, diese einzelnen Spieler, weil es sind ja viele Stars aus unterschiedlichen Ligen und Vereinen da zusammengekommen. Siehst du das auch so, dass die noch nicht auf dem absoluten Top-Niveau angekommen sind und vielleicht in dieser Saison noch ein kleiner Außenseiter sind in der Champions League?
Ja, sind sie absolut. Also erstmal, sie spielen schlecht. Ich war in der Halle, ich habe sogar das Spiel kommentiert. Auch wenn es am Ende deutlich war, soll man auch nicht vergessen, in der Abseits stand 17-17 gegen Goene Velenje, die, okay, eine gute Mannschaft, aber auch keine überragende Mannschaft für die Champions League hat. Und trotzdem haben die Slowene 17 Tore in 30 Minuten gemacht. Das ist unglaublich viel. Also Paris ist noch nie so weit. Paris braucht Zeit und man soll auch erkennen, dass die Saison auch nie so gut läuft. Ich meine, sie haben noch keinen Titel geholt, national. Und sie sind einfach Außenseiter, auch gegen West Ham. Sie spielen jetzt gegen West Ham im Viertelfinal. Es wird für Paris extrem schwierig. Also man braucht Zeit, man braucht Geduld und man braucht auch so wirklich eine Mannschaft zu stellen und nicht nur Einzelspieler.
Und man braucht vielleicht auch einen sehr, sehr guten Torhüter?
Ja, das ist ein Thema in Frankreich. Ja. Klar, Sierra wird gehen. Sierra, sogar der Spanier im Tor, war überragend. Er hat Paris gerettet am Wochenende. Er geht auch wahrscheinlich nach Szeged in Ungarn. Annet, der zweite Mann, hat verlängert. Aber ich glaube schon, dass Paris da dran ist, ein Top-Torwart zu holen.
Ja, Thierry Omer soll ein ganz guter Torhüter sein, auch wenn er schon was älter ist. Das ist zumindest da im Gespräch. Von daher, du lachst auch schon. Ja. Also ich glaube, ja, wir müssen nicht mehr allzu lange warten.
Gespräch ist noch jemand anders. Also von
daher. Ja, was hast du denn gehört, Christian, wer eventuell da nach Paris geht? Der gute Herr Landin aus Mannheim.
Ist im Gespräch, oder es gibt Medienberichte in Frankreich auch, dass ja Herr Landin mit einer großen Ablösesumme gelockt werden soll, und die sind nicht erst am 1. April auf die Tagesordnung gekommen.
Kein Aprilscherz, ja, also was das angeht. Von daher schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Auf jeden Fall, PSG braucht, glaube ich, nochmal einen Torhüter von absoluter Weltklasse, damit sie da eventuell auch den Sprung unter die besten Mannschaften in Europa schaffen. Und so, du hast es ja eben schon gesagt, Auslosung war, sie spielen gegen West Ham. Ist West Ham aus deiner Sicht dann zu gut für PSG in diesem Jahr noch?
Also Paris hat schon dreimal, glaube ich, in der Sommervorbereitung gegen West Ham gespielt. Zweimal haben sie verloren, einmal haben sie hoch gewonnen. Ich war sogar dabei. Also ich meine, ist sowieso mit solchen Stars wie die Spieler in Paris, ist jederzeit alles möglich. Das wird trotzdem sehr, sehr schwierig, vor allem das Rückspiel. Wir kennen alle da die Stimmung in Wespren, ein richtiger Hexenkessel. Und wenn Paris nicht mit 5, 6, 7 Toren schon im Spiel alles klar macht, dann wird es extrem schwierig. Also ich meine, auch ein bisschen subjektiv, ich glaube, dass das West Ham absolut Favorit ist.
Ja, Christian, da würdest du wahrscheinlich dann so zustimmen, oder?
Ich denke auch, dass West Ham Favorit ist. Interessant fand ich allerdings bei der Auslosung am Dienstag auch die Aussage vom West Ham Offiziellen, dass man ja lieber gegen eine deutsche Mannschaft gespielt hätte als gegen Paris. Auch wenn das den THW Kiel natürlich ausschließt, weil der ja Gruppensieger war, aber zu sagen, man würde lieber gegen die Rhein-Neckar-Löwen oder Flensburg spielen, sagt ja auch schon eine gewisse Wertschätzung gegenüber Paris dann aus.
Sehr, sehr gute Einzelspieler haben sie auch. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, wenn ich da so an Mikkel Hansen denke, an Igor Vori, Luc Abalo, das sind ja schon Spieler, absolute Weltklasse-Akteure da, die PSG hat. Wir machen jetzt hier eine kurze Pause, wir sind dann gleich zurück und sprechen dann noch über die anderen Spiele, die auf dem Programm standen in der Champions League. Ein bisschen Bundesliga haben wir auch noch, also dranbleiben, bis gleich. Ja, da sind wir wieder und ich spreche immer noch hier bei Kreisab auf Sportradio 360 mit Susu Ole und Christian Stein. Und wir möchten ein wenig zurückschauen auf das, was in der Champions League am Wochenende los war. Und da gab es noch andere Spiele. Der THW Kiel zum Beispiel hat sehr, sehr souverän gewonnen gegen Saporoschje aus der Ukraine, 40-28. Christian, ich denke, das war genau so das Spiel, wie man sich das eigentlich im Vorfeld erwartet hatte.
Ja, also dass der THW letztendlich gegen Saporoschje weiterkommen würde, daran hatte man, glaube ich, schon nach der Auslosung wenig Zweifel gehabt. Das Hinspiel hat schon gezeigt, in welche Richtung das Ganze gehen kann. Und zu Hause ist der THW natürlich dann nochmal eine ganze Ecke stärker. Und wenn er in sein Tempospiel kommt, dann sind es halt schnell 10 Tore. Von daher wenig verwunderlich.
So, der THW Kiel, der wirkt in dieser Saison nicht ganz so stark wie in den letzten Jahren. Wie ist es denn eigentlich da in Frankreich? Hat man da immer noch so viel Respekt vor dem THW, wie das in den letzten Jahren war, oder ist das auch ein bisschen anders geworden?
Ja gut, mit den Abgängen von wichtige Spieler und klasse Spieler wie Alm, Illich, Narcisse, Omeyer, klar, ist der THW nie so ein Monster wie früher, aber okay, THW ist ein großer Verein, hat eine Geschichte, hat immer viel Erfolg gehabt, also das ist immer noch ein Kandidat. Aber Kiel macht nicht so viel Angst wie wie früher, das ist klar. Muss man aber nicht unterschätzen. Kiel ist Bundesliga-Tabellenführer. Kiel ist immer noch dabei. Sie spielen jetzt im Viertelfinal gegen Metallurg Skopje. Ich meine, Kiel kann schon wieder ganz oben stehen am Ende der Saison.
Ja, also ich denke, auch gegen Metallurg sollten sie eigentlich weiterkommen.
Aufpassen. Aufpassen. Metallurg ist so eine Mannschaft, also erstmal spielen und so in Skopje spielen ist immer ein Erlebnis. Da ist die Stimmung unheimlich groß und macht großen Druck. Und es gibt da einen kleinen Mann da auf der Seite von Metallurg. Er heißt Lino Scherwar, der ehemalige Trainer von Kroatien, und der weiß dann genau, wie er seine Mannschaft taktisch einstellen soll. Muss man wirklich aufpassen, aber ich glaube schon, dass Kiel deutlich stärker ist.
Ja, genau. Sie haben eigentlich auch die individuell stärkeren Spieler. Ich glaube insgesamt, Christian, ja, Lino Scherwar, Susu hat es gerade schon gesagt, ist jemand, der auch viel Theater macht, sicherlich an der Seitenlinie, und der seine Mannschaft immer auch sehr gut einstellt, aber im Endeffekt denke ich, dass das beste Los war quasi, was man kriegen konnte, mehr oder weniger.
Ich denke auch, wenn man sich die zur Verfügung stehenden Gegner anschaut, im Europapokal spielt man ungern gegen den Ligakonkurrenten, sprich Flensburg oder die Rhein-Neckar-Löwen, und Paris Saint-Germain muss man auch nicht unbedingt haben, also da ist Metallurg doch die deutlich angenehmste Aufgabe, die man bekommen konnte. Und ja. In Kiel ist die Halle ja sowieso immer ausverkauft, also von daher braucht man da jetzt auch nicht irgendwie auf den namhaften Gegner zwangsweise zu hoffen.
Eben, und ich denke auch spätestens, nachdem Vardar Skopje gegen den HSV gewonnen hat, wissen auch in Kiel alle, dass man gegen Metallurg ordentlich aufpassen muss, denn die befinden sich ja ungefähr auf einem ähnlichen Niveau. Von daher glaube ich schon, die Kieler sind gewarnt und werden dann den Sprung ins Final Four schaffen. Ja, es gab auch noch andere Partien. Am Montag stand ein richtiger Knaller auf dem Programm, denn die Rhein-Neckar-Löwen haben gegen Kielce gespielt. So, das war ein Spiel, ja, wo man zur Halbzeit hätte sagen können, das kann eventuell sogar in die Verlängerung gehen und dann vielleicht sogar auch ins eben 7 Meter werfen. Was haben denn die Löwen wirklich richtig gut gemacht, dass sie am Ende dann den Sprung ins Viertelfinale geschafft haben?
Sie haben super gedeckt. Also das war nicht unbedingt zu erwarten. Die Rhein-Neckar-Löwen glänzen seit Monaten da in der Bundesliga mit Offensive. Sie machen unheimlich viel Tor, also sie haben die beste Tordifferenz in der Bundesliga. Aber gestern haben sie richtig gut gedeckt und mit Niklas Landin haben sie auch gestern ein absoluter Weltklasse-Torwartplatz. Also das war ein super Party, das haben wir auch gestern kommentiert. Und also Hut ab, das war nicht selbstverständlich, vor allem gegen Kielce. Kielce ist eine große Mannschaft. Also und jetzt als Belohnung für dieses Ergebnis bekommen wir als Barcelona im Viertelfinale.
Ja, genau. Das ist nämlich genau das Los, was man vielleicht eigentlich nicht haben wollte, ist das schönste Los von den Spielern, die man bekommen kann, aber ich glaube, das allerschwierigste Los. Gestern, beziehungsweise vorgestern, hat mir Slavomir Šmal überhaupt nicht gefallen bei Kielce im Tor. Der hat im Hinspiel eigentlich sehr, sehr gut gehalten. Der kennt ja auch die Spieler der Rhein-Neckar-Löwen sehr, sehr gut. Fehlten dann da auch irgendwie die Alternative, mal jemanden von der Bank zu bringen als Torhüter, der das Niveau von Slavomir Šmal auch hat? Denn ich glaube, das hat am Ende den Unterschied ausgemacht, dass der eigentlich fast gar nichts gehalten hat.
Er hat teilweise gut gehalten, aber nicht konstant. Also sie haben so eine Konstellation wie bei den Rhein-Neckar-Löwen. Ich meine, mit Šmal haben sie eine absolute Nummer 1 und Nummer 2, die alte Legende Vigneault-Losert. Und bei den Rhein-Neckar-Löwen ist das Landin Nummer 1 und dann Stojanovic, der auch etwas älter ist. Nur das Problem war gestern, dass für Kielce. Ich freue mich, dass die Rhein-Neckar-Löwen weitergehen. Aber sie haben sehr, sehr schlau gespielt, die Deutsche gestern. Und nicht unbedingt so schnell gespielt wie normal, sondern auch das Rhythmus ein bisschen kaputt gemacht. Also, das war wirklich ein super Handballspiel, auch wenn ziemlich wenig Tor erzielt worden sind.
Was hat man denn in Frankreich eigentlich zu der Geschichte mit Talant Doucheva gesagt? Denn wir, Christian und ich, wir haben letzte Woche da ja schon drüber gesprochen, dass da wahrscheinlich nicht groß irgendwie was passieren wird. Er hat ja 5.000 € Geldstrafe bekommen. Wie war das in den Medien in Frankreich, die über Handball schreiben? Haben die gesagt, das ist wirklich so einer, ja, den man einfach dann mal sperren muss? Oder wie war da die Reaktion in den Medien?
Ich glaube, ein bisschen wie überall in Europa. Das Problem ist, also für die EF, dass sie nicht die gute Bilder bekommen haben. Aber mein Gefühl und ein Gefühl in Frankreich allgemein war, dass 5.000 € Strafe, aber keine Sperre, ziemlich nett für Talant Doucheva war.
Ja, den Eindruck hatten wir in Deutschland auch, nur wenn sie keine Bilder haben, ist es natürlich schwierig. Trotzdem, vielleicht kannst du da als ehemaliger Spieler auch mal ein wenig was zu sagen. Nervt das einen Spieler, wenn der Trainer vielleicht zu emotional ist, oder pusht das eher, dass du eine bessere Leistung bringst?
Gut, so muss man auch eine Woche zurück, da in Kielce ist das auch heiß. Fernando Tschibajew ist erst seit 2 Monaten für Kielce tätig. Er kommt nach Jahren in Spanien, wo man auch mit Blut spielt. Er kommt nach Polen und versucht das beizubringen. Er hat die Nerven ein bisschen verloren, aber wer weiß, was wirklich passiert ist. Vielleicht Gummunson und er, mehr nicht. Ich weiß nicht, ob Gumi da Fernando Tschibajew provoziert hat. Nur die Reaktion, vor allem in der Pressekonferenz, hat mit Rohsportleistung nichts zu tun.
Gut, dann hoffen wir mal, dass er sich bis nächste Saison wieder beruhigt hat. Hat er jetzt ein paar Monate Zeit, sich zu beruhigen und abzukühlen, mental auch. Und schauen wir da mal, wie es in der nächsten Saison ist. Wäre ja schon witzig, wenn sie dann in der Gruppenphase ausgerechnet wieder gegen die Rhein-Neckar-Löwen spielen würden. Gucken wir mal, was dann bei der Auslosung rauskommt, wenn sich denn die Rhein-Neckar-Löwen überhaupt nächstes Jahr für die Champions League qualifizieren. Christian, wir wollen mal schauen. Ja, Susu hat es schon gesagt, der FC Barcelona ist der nächste Gegner der Rhein-Neckar-Löwen. Das ist richtig schlecht irgendwie dann doch sportlich, ne? Weil die sind dann wahrscheinlich noch eine andere Liga.
Ja gut, also Barcelona stand letztes Jahr schon im Finale der Champions League, hat den Kader nochmal entsprechend aufgerüstet vor dieser Saison. Ja, muss ja nur sehen, wer da gekommen ist, ob es jetzt Nikola Karabatic ist. Man kann ja mal die EM-Torschützenliste gehen und ich glaube, da waren in den Top 10 waren irgendwie 6 Barcelona-Spieler oder so, gefühlt. Ja, ob es jetzt Viktor Tomás, ob es Lavarov, ob es Rutenka ist, also das ist eine Mannschaft, die wirklich allerhöchsten Ansprüchen genügt, die auch diese Saison letztendlich Favorit auf den Gewinn der Champions League ist und von daher, das ja, hätte sportlich deutlich leichter sein können.
Genau, aber es wird sehr, sehr schwer auf jeden Fall. Ja, so ist der FC Barcelona auch dein absoluter Top-Favorit auf den Gewinn der Champions League?
Ja, von Anfang an, klar, mit den Namen, aber vor allem, weil sie auch, da sind alle Überspieler, aber das ist allgemein eine Übermannschaft. Was Paris noch nicht geschafft hat, schafft seit Jahren Barcelona. Das heißt, sie integrieren auch die Weltstar ohne Probleme. Also wenn ich sehe, wie vor allem Nikola Karabatic nach nur ein paar Wochen sich integriert hat, das ist schon Wahnsinn. Sie sind auf alle Positionen super doppelt besetzt, sie spielen gut, sie kennen sich gut. Sie sind schon mit der Liga durch, also sie sind voll auf Champions League konzentriert. Alles spricht für den FC Barcelona, keine Frage.
Ich denke auch, dass das der absolute Top-Favorit ist. Dann wollen wir mal eure Tipps zusammensammeln und nicht vergessen, dass übrigens auch die SG Flensburg-Handewitt ja noch mit dabei ist. Die hat sich nämlich auch relativ knapp natürlich durchgesetzt. Sprechen wir da nochmal kurz Flensburg an, bevor wir die jetzt hier quasi komplett vergessen. Gegen Celje 30-27 gewonnen, Christian. War knapper, als man das bei der Auslosung hätte erwarten können?
Ja, also man hat Celje doch einen Ticken dahinter gesehen in der Auslosung. Es war ja letztendlich auch von den damals möglichen Losen eher das angenehmste Los, weil Belenje war ja nicht als Gegner möglich. Und ja, von daher, also Celje hat sich sehr, sehr gut gegen Flensburg verkauft in beiden Partien. Mit 2 Toren in der Gesamtwertung weiterzukommen, sagt, wie eng es war. Und jetzt wird man sich gegen Vardar entsprechend rüsten müssen.
Vardar wird dann absolut kein einfacher Gegner, das haben wir ja gegen Hamburg gesehen. Ich möchte jetzt mal von euch klare Tipps, Christian, fangen wir mal an, Rhein-Neckar-Löwen gegen Barcelona, wer kommt weiter?
Barcelona.
Flensburg gegen Vardar?
Schwere Sache. Ich glaube, Flensburg hat eine Chance, wenn die in ihr Tempospiel kommen. Vardar wird versuchen, das Spiel zu zerstören und wenn Vardar das gelingt, kommt Vardar weiter.
Also wer kommt dann weiter?
Ich sag jetzt mal, ich würde mal wirklich den Außenseiter-Tipp sagen und spiele den Advocatus Diaboli und sage mal Vardar.
Okay, Metalurg gegen Kiel?
Klare Sache für den THW.
Und dann haben wir noch PSG gegen West Brem.
Da muss ich sagen, da hoffe ich, dass die Ungarn doch jetzt endlich mal den Sprung nach Köln schaffen.
So, dann kommen wir zu dir. Rhein-Neckar-Löwen gegen Barcelona, glaube ich. Barcelona hast du eben schon gesagt, ne? Barcelona wird da den Sprung
wünschen. Ja, Barcelona.
Genau.
Leider, aber ich möchte dazu sagen, dass Rhein-Neckar-Löwen eine super Saison spielt.
Ja, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, wenn wir noch kurz über die Bundesliga reden. Auf jeden Fall, spielen wirklich eine tolle Saison. Flensburg-Handewitt gegen Vardar Skopje.
Genau wie Christian. Also das ist wirklich schwierig. Entscheiden wir nicht das Rückspiel, komischerweise, aber das Hinspiel in Flensburg. Wenn Vardar da explodiert, wird Vardar keine Chance haben. Auch in Skopje, ich weiß nicht. Also sag mal, Flensburg.
Okay, Metalurg gegen Kiel.
Kiel.
Okay, und dann haben wir noch PSG gegen Westmann. Jetzt bin ich sehr gespannt. Du hast gesagt, in Ungarn ist es dann immer sehr, sehr schwer, das Rückspiel zu haben. Aber PSG, natürlich du als Franzose, vielleicht dann doch?
Also ich werde das ganz leise sagen. Bitte nicht weiter sagen, wo ich bin.
Okay, gut. Dann machen wir hier nochmal eine kurze Pause. Wir sprechen dann gleich noch über die Auslosung im EHF Cup. Da steht ja dann auch bald das Final Four in Berlin auf dem Programm. In der Bundesliga gab es auch noch zwei wichtige Ergebnisse im Abstiegskampf. Und wir machen hier nochmal eine kurze Pause und sind dann gleich wieder da. Da sind wir wieder mit dem letzten Teil, beziehungsweise dem letzten Teil mit unseren beiden Experten Christian Steiner und Susu Öle hier bei Kreisab auf Sportradio 360. Und wir wollen auch über die Bundesliga sprechen, aber zuvor noch einen kleinen Blick nochmal werfen nach Europa, denn da fand die Auslosung statt, auch im EHF Cup. Es gibt drei Paarungen, HCM Constanza aus Rumänien trifft auf Lugi Lund aus Schweden. Sporting aus Portugal, sehr überraschend, dass sie es so weit geschafft haben, spielt gegen Pik Szeged aus Ungarn und Nantes, ja, spielt gegen Montpellier, französisches Duell, so ist das was einen dann ärgert, dass es nicht beide Mannschaften schaffen können, dann nach Berlin zum Final Four?
Ja, absolut. Und wer hat die Auslösung gemacht? Unser Präsident Jean Brieux, der Franzose. Nee, schade. Damit haben wir auch die Sicherheit, dass eine französische Mannschaft ins Final Four kommt. Und also, das ist auch nicht schlecht.
Wer ist denn da aus deiner Sicht Favorit, Nord oder Montpellier?
Also, auch sehr schwierig. Normalerweise Montpellier, nur das Problem, das ist fast ein Luxusproblem. Montpellier spielt immer noch um Titel da in Frankreich, Nantes schon weniger. Nantes ist eine sehr überraschende Mannschaft. Sie haben zum Beispiel gegen Paris hoch gewonnen, diese Saison der Liga. Ich würde trotzdem nach Montpellier tendieren.
Gut, ich denke mal, dass im Duell Sporting gegen Szeged auf jeden Fall die Ungarn deutlicher Favorit sind. Ich glaube auch, bei Constanta gegen Lund sind die Rumänen leicht favorisiert. Christian, würdest du das genauso sehen oder hast du da eine andere Meinung?
Constanta ist mit Sicherheit eine Mannschaft, die auch schon nachgewiesen hat, dass sie durchaus ja mal das ein oder andere Jahr in der Champions League für eine Überraschung sorgen kann. Und Louis hat sich letztendlich aber auch diese Saison stark präsentiert. So wird vielleicht mit Thomas Axner ein bisschen drüber reden können, wie gut Louis ist.
Ja, klar.
Von daher, ja, also die Sympathien sind bei mir, weil ich auch früher mal mit dem Tusen das ein oder andere Turnier in Lund bestritten habe, durchaus bei Lugi, ja. Aber ich bin gespannt, also da traue ich mir keine Prognose in dem Fall zu. Also Constanza ist für mich Favorit, aber ja, vielleicht klappt es Lugi.
Es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Final Four dann in Berlin werden. Freue ich mich auch schon drauf, denn auf jeden Fall eine Mannschaft aus Frankreich, wahrscheinlich eine aus Ungarn und dann vielleicht noch eine aus Schweden. Das wäre schon toll für den Handball und auch für diesen Wettbewerb.
Darf ich was dazu sagen?
Natürlich.
Ja, also ich habe das Spiel auch von Montpellier zu Hause kommentiert am Wochenende gegen Sporting Lisbon. Man soll die Portugiesen auch nicht unterschätzen. So, das ist unglaublich, was die für Fortschritte machen, ob das Porto oder Sporting Lisbon ist. Sie spielen ein ganz, ganz attraktiver Handball, sehr interessant. Und in der Zukunft muss man auch mit Portugal rechnen. Sie haben sehr gute junge Spieler. Wirklich, ich war begeistert am Wochenende, am Samstag in Montpellier, wie Sporting Lisbon spielt. Ob das reicht, um Segen zu schlagen, weiß ich nicht. Aber aufpassen, nochmal aufpassen.
Also du denkst wirklich, die haben Chance, da weiterzukommen?
Sie haben nichts zu verlieren. Also, sie haben gar nichts zu verlieren. Sie sind frech, ohne Hände. Sie haben keine Angst. Also, das ist wirklich interessant, was sie für einen Handball spielen. Sie spielen fast nur mit portugiesischen Spielern. Nur ein Spieler kommt aus Kuba. Sonst nur ziemlich junge Spieler mit Begeisterung. Das macht einfach Spaß. Und ziemlich erfolgreich. Man soll auch nicht vergessen, sie haben in Skjern in Dänemark mit 7 oder 8 Tor gewonnen in der Gruppenphase. Also eine Überraschung ist immer noch möglich.
Dann sollten wir da vielleicht unsere Prognosen zurücknehmen, zumindest Christian und ich. Also eventuell werden wir sonst eiskalt erwischt hier mit unseren Vorhersagen. Ja, dann schauen wir doch mal ein bisschen noch auf die Bundesliga, denn da gab es auch interessante Ergebnisse am Wochenende. Trotzdem erstmal noch kurz einen Blick auf deine neue Lieblingsmannschaft, Susu. Ist es deine neue Lieblingsmannschaft, die Rhein-Neckar-Löwen, die so einen tollen Handball spielen in diesem Jahr?
Nicht neue. Ich meine, ich finde die Entwicklung dort sehr, sehr gut. Vor ein paar Jahren haben wir alle gesagt, da in Europa, da sind die neue Reiche, sie kaufen ein und Ende, aber das macht keine Mannschaft. Theo Sturm hat anders gemacht in den letzten Jahren. Jetzt präsentieren sie sich auch als Mannschaft und sie spielen ein super geiler Handball. So einfach ist das. Also ich meine, das macht immer Spaß, die Rhein-Neckar-Löwen spielen zu sehen. Ach, das ist nur meine Meinung.
Ja, also ich finde auch, dass sie auch viele Superspieler haben, also wirkliche Weltklasse-Spieler, Landin im Tor, ein Gensheimer da auf links außen. Ich denke auch, Andi Schmid hat in dieser Saison eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen.
Ja, ja, der auch. Überall, also ich meine, Peter Sonic ist ein klasse Spieler, aber ich meine als Mannschaft, das war vor 3-4 Jahren nicht der Fall. Die Spieler waren wahrscheinlich besser oder mit größerem Ruf. Also ich meine, Gilinski, Tschatschik und so weiter, alle, die jetzt für Kielce spielen, aber das ist jetzt eine Mannschaft. Wir haben endlich mal einen Titel geholt im Mai 2013 oder Juni 2013 mit diesem EHF Cup und also vielleicht können sie noch mehr.
Sie sind ja auch noch im Final Four beim DHB-Pokal dabei. Sie können in der Champions League vielleicht die Sensation gegen Barcelona schaffen. Das müssen wir mal abwarten, eher unwahrscheinlich. Und in der Meisterschaft, ja, da geht's noch zu Hause gegen den THW Kiel. Es kann also da durchaus noch spannend werden bis zum letzten Spieltag. Und das ist ja auch super, dass nicht wie in den Jahren zuvor immer alles schon vorher entschieden ist. Gucken wir aber mal ein bisschen weiter nach unten. Und zwar ist ja da dein Ex-Verein, der VfL Gummersbach, mitten im Abstiegskampf gewesen, glaube ich zumindest, denn 6 Punkte Vorsprung auf Balingen sollten dann doch ausreichen. Knapper Sieg am Wochenende, das war auf jeden Fall ein Schlüsselsieg.
Ja, ich habe heute Morgen mit dem Trainer von Gummersbach gesprochen. Ich freue mich vor allem für Mirko Tadic. Dann den Rest, okay, gut, sie sind, wie du sagst, so gut wie gerettet. Was überraschend ist, leider, ist die schlechte Saison von Balingen. Und das wird jetzt für Balingen sehr, sehr schwierig.
Christian, du weißt ja, hier in den Viktor Schelagi Studios in Solingen sind wir natürlich sehr befreundet mit dem BHC. Trotzdem dieses Ergebnis, gerade aus Balinger Sicht, natürlich richtig, richtig ärgerlich, wenn man mit einem Tor verliert. Denn vielleicht hätte ja sogar schon ein Punkt dann am Ende dann nochmal den Unterschied ausgemacht. Wenn man sieht, es sind jetzt 3 Punkte auf den BHC, die man dann aufholen muss. Man hat das bessere Torverhältnis. Also da wird man sich in Balingen immens ärgern.
Ja, also ist natürlich ganz knapp diese Saison oder in diesem Spiel dann auch gewesen letztendlich. Ja, Gummersbach hat da wirklich wohl mit allen Mitteln um die beiden Punkte gekämpft. Joachim Larsen hat sich ja nochmal eine Disqualifikation mit Bericht eingefangen, damit der Sieg letztendlich auch unter Dach und Fach war, wird dementsprechend jetzt für ein Spiel gesperrt werden. Ja, das zeigt aber auch, wie ernst der VfL Gummersbach diese Partie letztendlich genommen hat und für Balingen ganz klar schwierig. Allerdings muss man natürlich auch sagen, man hätte einfach dieses 4-Punkte-Spiel zu Hause gegen den BHC gewinnen müssen.
Genau, dann wäre man nämlich jetzt schon vor dem BHC und hätte beste Aussichten, dann noch in der Liga zu bleiben. Und ich glaube auch, dass es dem BHC dann schwer gefallen wäre, eventuell noch den einen oder anderen Punkt zu holen. Wobei, seitdem haben sie ja keinen Punkt mehr geholt. Schauen wir mal, wie es in den nächsten Wochen noch ausgeht. Ein anderes wichtiges Spiel gab es auf jeden Fall auch noch, dann GWD Minden, die vorher auch nur 18 Punkte hatten, also einen mehr als den BHC, haben in Wetzlar gewonnen. Ist das so ein Spiel, wo man in Wetzlar sagen muss, das darf uns eigentlich nicht passieren dann?
Ja, bei den Ansprüchen, die HSG Wetzlar mittlerweile hat, muss man natürlich den Anspruch haben, seine Heimspiele zu gewinnen. Gerade gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellenfeld, wie GWD Minden. Wenn man sieht, dass bei Minden letztendlich nur die beiden Halbpositionen jeweils 9 Tore erzielen, also schon 18 Treffer, dann muss man natürlich schon die Frage stellen, warum man da irgendwie kein Gegenmittel gegen gefunden hat. Und gerade Kai Wandschneider, der ja oftmals auch gerne mal mit einer offensiven Deckung agiert, da wundert man sich dann schon über so ein Ergebnis letztendlich.
Ja, so, wenn man auf der anderen Seite sieht, beziehungsweise in Wetzlar dann sieht, so ein Ivano Balic macht ein Tor, ja, ist seine Karriere im Endeffekt mehr oder weniger schon vorbei? Ist nicht ein bisschen traurig, auch den dann nochmal mit solchen Leistungen in der Bundesliga spielen zu sehen?
Ja, ein Tor macht er oft in dieser Saison. Das ist auch kein Mann, der viel Tor macht. Also er ist da, um das Spiel zu organisieren. gut, Balic hat sein bester Jahr hinter sich, also das steht ganz klar. So viel ich weiß, am Wochenende hat gar nichts funktioniert, also von A bis C, da auch keine Parade von Torwart. Und bei denen die zwei Bomben, da Rambo rückum rechts und Bilbia rückum links, alles getroffen. Minden spielte eine gute Rückrunde. Minden haben wir fast alle ganz unten erwartet. Muss man sagen, Hut ab, so die Arbeit von Goran Perkovac, das hat schon viel beigebracht und jetzt sind sie, also die haben jetzt Ruhe, kann man sagen.
Ja, ich denke auch. Also ich glaube nicht, dass Baling noch mehr als 6 Punkte holen wird. Und vielleicht Minden ein Sieg dann noch. 22 Punkte werden auf jeden Fall reichen, um in der Bundesliga zu bleiben. Wir sind am Ende unserer Zeit angelangt. Ich bedanke mich ganz herzlich, Susu, auch bei dir, dass du so spontan Zeit gefunden hast, hier bei uns dabei zu sein. Wir haben übrigens gleich noch ein Interview, nicht mit irgendjemandem, sondern mit Florian Kehrmann. Ich freue mich sehr, dass er die Zeit gefunden hat, uns Fragen zu beantworten zu seiner Karriere, zu seinem Abschiedsspiel, das es bald gibt, zu den Trainern, die ihn geprägt haben in seiner Karriere. Also sehr, sehr viele interessante Sachen. Daher dranbleiben und bis gleich. Zum Abschluss hier bei Kreisab auf Sportradio 360 ist mal wieder Zeit für ein Interview und ich freue mich ganz besonders, jemanden bei uns begrüßen zu dürfen, der nicht nur die Heimat in den Viktor-Schiedlage-Studios hier in Solingen bestens kennt, sondern viele Jahre den Handball in Deutschland sehr geprägt hat und auch enorm erfolgreich gewesen ist, nämlich Florian Kehrmann. Herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Ja, um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, denn es gibt wirklich sehr, sehr viele interessante Themen, über die wir uns unterhalten können. Deswegen fangen wir mal bei einer ganz simplen Frage an. Wie geht es dir denn so in den letzten Wochen deiner Karriere? Vorfreude, dass bald vorbei ist, oder doch ein bisschen Wehmut auch mit dabei?
Ja, ich glaube von allem etwas. Grundsätzlich bin ich froh, dass ich auch in meiner letzten Saison nahezu verletzungsfrei bin. Das heißt, bis auf ein Spiel konnte ich eigentlich alle Spiele mit dabei sein. Größere Verletzungen habe ich bis jetzt nicht gehabt und jetzt werde ich die letzten Spiele hoffe ich auch noch mit vollem Körpereinsatz tätigen können und das war so das Wichtigste für mich, nicht, dass ich dann am Ende irgendwie aufhören muss, weil ich verletzt bin, sondern dass ich das wirklich alles nochmal genießen kann, überall nochmal in den fremden Hallen Hallo sagen kann und mich natürlich auch vernünftig hier vom Heimpublikum verabschieden kann.
Wie ist denn das Feedback in den anderen Hallen? Kommen da auch mehr Leute ein bisschen jetzt auf dich zu, wo sie wissen, oh, Florian Kehrmann, den sehen wir jetzt leider das letzte Mal, oder ist das eigentlich genauso wie vorher?
Ne, das ist schon so. Das ist ja auch eigentlich was Schönes. Nicht nur von den gegnerischen Spielern wird man oft angesprochen, sondern auch von vereinzelten Fans, die dann wirklich lange Zeit das mitverfolgt haben, wo ich oft als Gegner dann in den Hallen war und was natürlich auch schön ist, dass die meisten eigentlich nur fragen, ja, warum hörst du denn schon auf? Von der Leistung her stimmt's ja noch und eigentlich könntest du doch noch weitermachen und so halt bisher gar nicht. Und das sind so Dinge, die einen ja nicht nur stolz machen, sondern auch ein bisschen natürlich zweifeln lassen. Andererseits steht der Entschluss und das ist auch genau die richtige Entscheidung.
Warum ist es denn genau die richtige Entscheidung?
Ja, genau deswegen. Das hatte ich mir immer vorgenommen, dass wenn ich mal aufhöre, eher noch so aufhöre, dass ich auf jeden Fall in der Bundesliga mithalte, dass ich meine Leistung noch bringe, dass ich nicht groß verletzt bin und deswegen vielleicht aufhören muss, sondern dass man das immer noch selber entscheiden kann und nicht von irgendjemand anderem entschieden wird, jetzt bist du zu schlecht oder jetzt bist du zu verletzt oder du bist zu alt, sondern dass ich den Zeitpunkt wählen kann und deswegen bin ich bis jetzt ganz froh mit dieser Entscheidung.
Das ist der ideale Zeitpunkt, um die Hörerfrage einzustreuen, denn die kommt tatsächlich nicht von mir und ist nicht auf meinen Mist gewachsen, weil sie ist ein bisschen frech, aber ich will sie trotzdem mal stellen, weil ich sie sehr, sehr interessant finde, weil du jetzt auch gesagt hast, du möchtest nicht aufhören, wenn du merkst, es ist vielleicht nicht mehr ausreichend vom Sportlichen auch her. Wann hast du denn für dich gemerkt, dass du vielleicht nicht mehr zu den Allerbesten der Welt gehörst, denn du warst ja absolute Weltspitze. War das ein schweres Eingeständnis auch zu sehen, du bist jetzt vielleicht nicht mehr gut genug für die Nationalmannschaft und solche Dinge?
Och, ich glaube, das sieht man nicht an irgendwelchen Punkten. Ich glaube, das ist ein ganz normaler Prozess, dass man irgendwann auch in der Nationalmannschaft sagt, jetzt ist die Zeit rum. Und bei mir war es ja so, ich hatte selbst erstmal darum gebeten, ein bisschen Abstand zu bekommen, um körperlich auch wieder auf die Rolle zu kommen. Und dann hat sich das so ergeben. Und deswegen, glaube ich, braucht man sich das nicht selber groß eingestehen oder sonst was. Ich glaube, man muss halt immer seine Rolle finden. Und es gab Zeiten hier, da stand man dafür, dass man 60 Minuten 100% auf der Platte stand, viele Entscheidungen treffen musste und so weiter. Jetzt habe ich ja ganz andere Aufgaben, auch hier im Verein. Und für mich ist es diese Saison nicht das Wichtigste, 60 Minuten zu spielen, sondern dann, wenn ich drin bin, der Mannschaft helfen zu können und so natürlich neben dem Feld und während des Spiels auch von der Bank auch ein bisschen führen zu können schon. Und das ist hier meine Aufgabe und ich glaube, dass ich die ganz gut ausfülle.
Dann ist das aber auch ja immer so ein Punkt, dass der Körper vielleicht dann irgendwann mal sagt, jetzt ist vielleicht der richtige Zeitpunkt, Schluss zu machen. Merkst du teilweise auch von Jahr zu Jahr oder hast du gemerkt in den Saisonvorbereitungen, es wird immer schwieriger für mich, mich motivieren zu können auch?
Ne, Motivation hatte ich eigentlich nie ein Problem. Natürlich merkt man das, wenn man älter wird. Und wenn man dann gerade in den englischen Wochen spielt und man hat viel Spielzeit gehabt, dann ist es auch so, dass dann die Knochen natürlich mehr wehtun. Andererseits muss man auch damit umgehen lernen und man muss auch gucken, dass man vielleicht noch mehr auf den Körper hört und trotzdem immer noch gut trainiert. Und ich habe meine letzten Vorbereitung im Sommer vom Laktattest her war ich immer noch der Zweitbeste und ich glaube, das ist auch so eine Sache. Ich habe mich immer gut fit gehalten, ich habe immer gut trainiert und deswegen habe ich jetzt auch, glaube ich, keine Probleme, um auch in dem Alter noch mitzuhalten.
Es gibt noch viele, viele Fragen, die wir zu dem Thema stellen können, aber sprechen wir doch erstmal noch ein bisschen über die Entwicklung der Mannschaft im Moment. Da hast du ja auch noch einen erheblichen Anteil dran. Du hast gesagt, du wirkst da immer schon auch ein bisschen auf die jungen Spieler drauf ein. Hast du auch den Eindruck, dass ihr da absolut auf dem richtigen Weg seid im Moment? Denn nach außen wirkt es schon so.
Ja, ich glaube, sich hinzustellen, zu sagen, wir sind auf dem absolut richtigen Weg, ist immer falsch, weil dann ist man selbst schnell zufrieden und versucht nicht, sich weiter zu verbessern. Ich glaube, wir haben viele Kritiker Lügen gestraft, die am Anfang der Saison gesagt haben, oh, das wird eine ganz, ganz, ganz knappe Saison für den TBV und vielleicht steigen sie sogar ab. Und jetzt 6 Spieltage vor Schluss sind wir wahrscheinlich die einzige Mannschaft, wo viele das geglaubt haben, die wirklich im sicheren Mittelfeld steht. Und das spricht natürlich für eine gute Entwicklung. Wir haben viele junge Spieler, die einen enormen Schub nach vorne gemacht haben. Aber wir haben auch, glaube ich, es geschafft, so als Mannschaft wirklich komplett gut dazustehen. Wir sind jetzt nicht abhängig von 1-2 Spielern, sondern wir haben immer wieder Phasen, wo andere Spieler dann in die Bresche springen und wo uns auch ganz wichtige Leistungen bringen. Und natürlich spielt da auch eine Rolle, dass man dann als erfahrener Spieler vielleicht auch jetzt schon so ein bisschen das Bindeglied auch ist, dann zum Trainer hin, auch für die ganz jungen Spieler, die als Youngsters bei mir ja in der zweiten Mannschaft spielen und teilweise schon Einsatzzeiten bekommen haben. Und das ist ja meine Aufgabe und das macht mir auch Spaß.
Da hast du es jetzt gerade schon ein bisschen angedeutet, du wirst ja auch dem Handball im Prinzip auch erhalten bleiben, oder?
Ja, also ich habe hier beim TBV Lemgo ja letztes Jahr die Entscheidung auch deswegen gefällt, nach einem Jahr aufzuhören, weil man diese Doppelbelastung, die man oder die ich dieses Jahr ja habe, einfach wirklich nicht über längere Zeit machen kann und vor allem nicht konsequent machen kann. Ich habe das dieses Jahr gemerkt, es bleibt immer ein bisschen was auf der Strecke, gerade bei den Youngsters dann, was man vielleicht noch mehr machen möchte und wo dann aber die Bundesliga immer noch vorgeht. Und ich habe gesagt, ein Jahr kann ich das als Kompromiss machen. Länger möchte ich das aber auch nicht und möchte mich dann wirklich voll drauf konzentrieren, was dann nach der aktiven Karriere kommt. Und bis jetzt haben wir einen ganz guten Spagat gefunden, mit den Youngsters stehen wir auch sehr gut da. Und nächstes Jahr wird das dann sportlich für mich noch ein bisschen einfacher vielleicht, weil ich nicht mehr die körperliche Belastung habe. Andererseits, wenn ich ja auch weiterhin am TBV als Co-Trainer noch mithelfen, dann diesen Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben, mit den jungen Leuten weiter zu unterstützen.
Man merkt schon, der TBV ist für dich so eine richtige Herzensangelegenheit geworden. Ich meine, ist ja klar, wenn man 15 Jahre da ist, dann entwickelt sich das ja auch so ein bisschen. Hättest du denn jemals gedacht, dass du da so lange bleibst? Weil du kommst ja ursprünglich aus Neuss, dann hast du mal in Solingen gespielt. Das sind jetzt nicht so Dörfer, wie das in Lemgo der Fall ist, ne? Weil eigentlich, man kommt da mit Anfang 20 dahin und denkt sich, da ist aber viel los, ist da jetzt nicht unbedingt.
Ja, also grundsätzlich muss man ja sagen, ich habe bin gebürtiger Büttgener. Das ist ein Dorf von 6.000 Einwohnern. Das ist zwar Randgebiet, Karst, Neuss, München-Gladbach, aber grundsätzlich schon von einem Dorf. Und ich glaube, Lemgo wird auch immer so ein bisschen fälschlicherweise als Dorf oder Provinz abgetan. Also Lemgo hat eine Stadt mit 35.000 bis 40.000 Einwohnern in der Nähe ist Detmold und Bielefeld. Man kann es natürlich nicht mit Hamburg vergleichen oder mit anderen Großstädten. Aber ich habe mich hier von Anfang an wohlgefühlt und ja, nicht nur in Lemgo, auch in Solingen vorher, die 4 Jahre, die ich gespielt habe, da habe ich mich immer sehr wohl gefühlt. Und ja, vielleicht liegt es auch einfach am Menschen selber, dass er nicht immer diese schnellen Wechsel für gut findet. Und wenn man sich wohlfühlt, dann sollte man das doch wirklich so lange wie möglich machen.
Es gab doch aber bestimmt mal das ein oder andere Angebot damals auch, als du ja sehr, sehr erfolgreich gewesen bist, Handballer des Jahres, wo du gedacht hast, vielleicht könnte mich aber doch reizen. Oder war das für dich nie so richtig Thema, zu sagen, ich verlasse den TBV vielleicht nochmal?
Ja, doch, klar. Also es gab halt schon viele Entscheidungen, die da eine Rolle gespielt haben. Für mich war das Allerwichtigste eigentlich, warum ich TBV nie verlassen habe, dass ich hier meine eine gute Aufgabe gesehen habe. Da ging es ja dann nicht nur darum, Handball zu spielen, sondern in der Zeit, wo es wirklich auch in der Nationalmannschaft sehr, sehr gut lief, da hatten wir wirklich immer auch noch eine Mannschaft, wo wir mit um die deutsche Meisterschaft gespielt haben. Wir hatten hier viel für die Nationalmannschaft auch schon quasi vorgearbeitet und dann geht man auch irgendwo gerne weg. Und die Zeit danach, wo es dann vielleicht jetzt hier auch nicht mehr so gut lief, war es eigentlich schon so dieses einseitig natürlich dieses Gefühl, dem Verein auch ein bisschen was zurückzugeben, um nicht auch noch vielleicht wegzugehen, und andererseits auch schon die Aufgabe, die gereizt hat, mit einem ganz neuen Team vielleicht auch wieder, sage ich mal, über eine Zeit lang hier eine Mannschaft zu prägen beim TBV. Und deswegen, es gab immer irgendwelche Dinge, die mich dann doch hier gehalten haben, neben dem, dass ich mich in Nemgo natürlich sehr wohlfühle und auch die Familie sich sehr wohlfühlt. Und das waren so die Gründe.
Ja, dann wollen wir mal ein bisschen zurückschauen. Du hast eben schon gesagt, du hast auch in Solingen gespielt, bist da ja auch ein paar Jahre geblieben. Da war ja Bob Hanning so ein Trainer, mit dem du auch schon in der A-Jugend zusammengearbeitet hast. Hast damals auch schon mit Thorsten Jansen in der A-Jugend zusammengespielt. Ihr seid da bei TuS Essen deutscher Meister geworden. Ist das so ein prägender Trainer in deiner Karriere gewesen, wo du sagst, dem habe ich einiges zu verdanken? Oder wer sind da noch so die Menschen oder auch Trainer vor allem halt, die für dich besonders wichtig gewesen sind?
Ja, ich glaube, dass Bob Hanning natürlich eine ganz wichtige Person war und auch immer noch ist. Also wir verbinden immer noch eine Freundschaft, wir telefonieren immer noch regelmäßig und freuen uns immer, wenn wir uns mal wiedersehen, dann mittlerweile ja nicht nur, wenn wir gegen die Füchse spielen mit dem TBV, sondern auch mit den Youngsters mal vielleicht oder unsere A-Jugend gegen die Füchse Nachwuchs. Und er hat mich ja vom, sage ich mal, Breitensport Handball zum Leistungssport gebracht und mich damals als vielleicht talentierten Jugendlichen in einem, wie gesagt, Provinzverein Büttgen zu seinem Essen zu der A-Jugend geholt und mir da eigentlich erst aufgezeigt hat, was Leistungssport ist, und mich dann weiter in Solingen begleitet, und dann haben wir quasi einen Aufstieg in allen Dingen so zusammen gehabt, und die Wege haben sich dann getrennt, dann haben sie sich wieder zusammengefunden in der Nationalmannschaft, als er Co-Trainer war und ich Spieler, und so ist man auch immer in Kontakt geblieben, und da habe ich ihm natürlich viel zu verdanken. Und habe auch viel von ihm gelernt. Ja, neben Bob sind natürlich auch, denke ich, dass jeder Trainer richtig war. Also Juri Schewtsov hat mich damals hier nach Lemgo geholt und mich zum Bundesligaspieler gemacht. Volker Mudrum, mit dem bin ich deutscher Meister geworden. Dann war Markus Bauer, mit dem ich dann noch gespielt habe, der war auch ein Trainer, der mich in gewissem Maße dann wieder geformt hat. Und so müsste ich jetzt aber über jeden Trainer, den ich hatte, mal was wieder sagen, wo man immer wieder ein kleines bisschen rausgezogen hat.
Einen hast du jetzt nicht erwähnt, Heiner Brandt, mit dem du ja viele, viele Jahre zusammen in der Nationalmannschaft gearbeitet hast. Was ist denn so das Spiel, das du in Erinnerung hast aus deiner Zeit in der Nationalmannschaft, wo du sagst, das war wirklich das Erlebnis überhaupt? War es der WM-Titel? War es der EM-Titel, der euch ja endlich zu dieser goldenen Generation auch gemacht hat, was die Medaillen angeht? Oder war es vielleicht doch das verlorene Olympiafinale?
Auch glaube, da ein Spiel rauszunehmen ist schwer. Also nach außen hin wirkt natürlich immer die Handball-WM auch am meisten nach. Für mich geht es aber auch um diese ganze Zeit. Also für mich waren auch die Erlebnisse 2005, 2006, die großen, also die Europa- und Weltmeisterschaften nach dem Umbruch, wo wir dann wirklich mit der jungen Mannschaft eigentlich super abgeschlossen haben in Tunesien und auch bei der Europameisterschaft damals in der Schweiz. Das waren auch Turniere, wo wir wirklich gut gespielt haben, wo es den Umbruch gab, wo man natürlich keine Titel geholt hat. Oder auch 2008, wo wir nochmal ins Halbfinale kommen, wo keiner mitgerechnet hatte bei der Europameisterschaft nach dem WM-Sieg. Und natürlich steht Heiner Brandt da auch ganz oben bei den Trainern, denen ich viel zu verdanken habe. Aber ich glaube, wenn man 10 Jahre zusammen Nationalmannschaft bestreitet und viele Erfolge hat, und dann muss man das nicht extra aufzählen. Also wir haben immer noch ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Heiner kommt auch zu meinem Abschiedsspiel, und es ist jetzt ganz witzig, wenn man dann auch bei ihm, wenn er so ein bisschen Abstand gewinnt und wenn man ihn dann einfach nach einem Spiel in Gummersbach zusammen da steht, ein Kölsch trinkt und über alte Zeiten quatscht. Und das ist wirklich, dadurch haben sich auch ja so viele, viele Freundschaften und alles gefunden. Das muss man ja rückwirkend auch sagen.
Wo siehst du denn die Zukunft des deutschen Handballs? Wie enttäuscht warst du auch, dass man sich zum Beispiel für das letzte große Turnier nicht qualifiziert hat? Weil man ist ja dann doch immer noch Fan, auch wenn man nicht mehr mit dabei ist.
Ach ja, enttäuscht ist, glaube ich, das falsche Wort. Ich sehe es eher sehr, sehr bedenklich und hoffe einfach, dass man da auch jetzt von der Medienseite nicht immer nur draufhaut, sondern versucht auch die Leute zu unterstützen. Und es ist eine ganz, ganz schwierige Situation. Und das, was jetzt in den letzten ein, zwei Monaten passiert, nachdem man das Los Polen bekommen hat, ist das, wie es vielleicht die letzten Jahre schon früher hätte sein müssen. Nämlich, dass man einfach versucht, die Kräfte zu bündeln. Und da geht es dann wirklich darum, dass die ganzen Mannschaften in Deutschland und die ganzen Funktionäre und DHB und alles drumherum, alle dafür arbeiten, dass wir beim nächsten Großereignis dabei sind. Und das sehe ich die letzten zwei Monate jetzt, vielleicht auch gerade das unter diesem enormen Druck. Aber das habe ich halt davor nicht gesehen. Und da gab es mir zu viele Ausreden, dass welche gesagt haben, sie wollen jetzt mal eine Pause machen oder sie wollen mal nicht spielen. Zu viele Vereine und Funktionäre, die auch nicht an einem Strang gezogen haben. Und deswegen bin ich aber eigentlich recht optimistisch, dass man das im Sommer, obwohl man ein sehr schweres Los mit Polen hat, trotzdem schafft.
Gut, das hoffen wir natürlich alle auch im Sinne des deutschen Handballs. Es ist schon immens wichtig, dass die Nationalmannschaft bei diesen großen Turnieren dabei ist. Kommen wir nochmal kurz auf dich zurück. Was wirst du denn am meisten vermissen, wenn du jetzt aufhörst dann? Ist das tägliche Training auch? Weil gut, du bist natürlich auch bei den Youngsters dann immer in der Halle, bist als Co-Trainer auch mit dabei. Du hast also diese Leute nach wie vor um dich rum, die du immer um dich rum hattest. Aber du bist ja auch ein sehr ehrgeiziger Spieler gewesen. Ist das das, was du vielleicht am meisten vermissen wirst, so dass du selber nicht mehr eingreifen kannst dann aktiv?
Ja, ich glaube, das ist genau richtig getroffen. Ich glaube, dieses jeden Tag diesen Wettkampf zu haben, sei es beim Handballtraining, beim Spiel oder auch vielleicht nur beim Aufwärmfußball, in solchen Dingen. Ich bin jemand, der immer gerne den Wettkampf gesucht hat und das wahrscheinlich auch nicht einfach so abstellen kann. Aber man muss sich einfach vielleicht andere Beschäftigungen suchen oder andere Ziele. Da ich ja zwei kleine Kinder habe, muss ich sowieso mit meinem 7-jährigen Sohn fast jeden Tag im Garten Fußball spielen. Und dann vielleicht habe ich da dann eine Chance, meine Wettkämpfe zu suchen. Wenn nicht, werde ich das auch irgendwie hinbekommen. Aber ich glaube, das sind so Dinge, die man dann schon vermisst.
Sind denn da die Linkshänder schon zu erkennen bei den Kindern?
Also mein Sohn ist Linkshänder, meine Tochter ist Rechtshänderin.
Gut, dann haben wir da eine Flügelzange im Mixed Beach Handballteam eventuell. Flo, ich bedanke mich herzlich bei dir. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, dich hier bei uns begrüßen zu dürfen. Ich glaube, ich kann mich da nochmal stellvertretend für alle Handballfans in Deutschland für wirklich viele fantastische Momente, zahlreiche Tore und vor allem, wie ich finde, immer 100% Einsatz bedanken. Das ist auch nicht selbstverständlich bei jedem Sport. Ich denke, das ist auch ein Grund dafür gewesen, warum viele Fans der Gegner auch immer sehr, sehr viel Respekt für dich hatten. Also danke nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast.
Alles klar.
Ich sage danke auch allen, die zugehört haben, möchte zum Abschluss nochmal darauf hinweisen, wie man bei uns mitmachen kann, beziehungsweise wie man uns erreichen kann. Das geht unter anderem unter facebook.com/sportradio360, auf Twitter @sportradio360 oder unter handball-ecke.de. Episode 18 ist vorbei. Das war es. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.